erinnerte mich so an, ich weiß nicht mehr, Anfang 13, 14 oder so, dass ich so oft mich fragte, wer bin ich eigentlich? Ich hatte kein Gefühl, ich hatte keine wirkliche Vorstellung von wer ich eigentlich bin oder was ich eigentlich bin. Ich glaube auch mittlerweile immer noch, es ist nicht leicht, aus sich selbst heraus, sag ich mal, eine Identität zu finden, zu sagen, was bin ich. Ja, ist ja auch gar nicht schlecht, weil bin ich gibt es ja sowieso nicht. Von daher ist es vielleicht was ganz Gutes. Vielleicht fliehen wir da etwas Unklares, Undefinierbares, was in uns allen vorhanden ist, was wert wäre, dem mehr Raum zu geben. Aber weil wir nicht wissen, was wir mit sowas Unklarem, Diffusem, ich weiß ja eigentlich gar nicht, wer ich bin, nichts anfangen können und unsere Umgebung meint zu wissen, wer sie ist. Da ist jemand Ärztin, da ist der Bäcker und der Metzger und der Universitätsprofessor und das sind die Buddhisten und das sind die Christen und das sind die Islamisten und die sind so und die sind so und die sind grün und die sind rot oder oh ja, diese neue Partei, da ist die ganz gefährlichen. Also das sind alle so Identitäten, die uns begegnen in unserer Umgebung und die machen die Welt einfach einordnbar. Und so grobe Raster wie Berufe sind ein Aspekt. Ich weiß, früher noch fand ich es immer ganz spannend. Eine meiner ersten Fragen war, was machst du? Das hat mich immer als erstes interessiert, weil wenn ich wusste, was jemand macht, dann konnte ich den eben so einordnen. Da hatte ich so ein ganz klares Raster. Mittlerweile merke ich, das interessiert mich überhaupt gar nicht mehr, was jemand macht. Der kann alles Mögliche machen. Darum geht es doch eigentlich gar nicht. Und das ist so ein Beispiel sozusagen im Beurteilen, im Kontakt mit anderen Leuten darüber nachdenken, wie wir sozusagen Personen schaffen. Wir erschaffen Identitäten, indem wir sie mit bestimmten Dingen, Berufen, Familienzugehörigkeiten, Religionszugehörigkeiten oder Reaktionsweisen und so weiter identifizieren. Und diese Identifikation, besonders so subtilere, so die gröberen, denke ich, die kennen wir wahrscheinlich, die haben wir auch wiedererkannt in den paar Sachen, die ich da jetzt genannt habe, aber so die so mehr so innerlichen Reaktionsweisen oder Identifikationen, die Stress verursachen, weil ich sie gar nicht bemerke, weil ich habe eine Identifikation und ich reibe mich immer wieder mit meinem Bild, sage ich mal, von mir und der Welt und kriege das gar nicht wirklich mit. Und diese Reibung, die erzeugt in mir Stress und ich kriege sie nicht wirklich mit. Und das sind die eigentlich Interessanten, weil die sind schwieriger aufzufinden und auch schwieriger loszulassen. Und am besten bekommen wir ja mit, wie viel wir emotional in eine Sache investieren, in eine Tätigkeit oder in etwas, was uns lieb ist und so weiter, wenn wir davon lassen sollen. Wenn uns jemand sagt, nee, die Frau, vergiss sie, führt nur ins Unglück, lass es sein. Und der Mann dann sagt, oh nee, oder die Frau, oh nein, die ist so süß, nein, wunderbar. Und das ist so wirklich das, wenn. Und manchmal ist es sogar unsere eigene Intuition, die uns sagt, da lässt du besser wirklich die Finger davon. Und da gibt es trotzdem andere Anteile, und sie sagen, oh, wie wirklich ist es so ähnlich auch mit dieser Schokolade, die ich mir eigentlich jetzt nicht mehr essen will, aber dann liegt sie so verführerisch da oder so. Das sind ja alles die gleichen Mechanismen. Ob ich jetzt Frau sage, ob ich Mann sage, ob ich Schokolade sage, ist eigentlich Jacke wie Hose. Es geht um Begehren und Verlangen. Ich will etwas haben und möchte mich nicht. Und ich meine, mein Glück hängt davon ab. Und so ist es, wenn wir uns damit identifizieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein oder auf eine bestimmte Art und Weise etwas zu tun. Ich meine, Arbeit ist ein wunderbares Feld. Ich habe eine Vorstellung, oder zusammenwohnen. Ich habe eine Vorstellung, wie etwas zu sein hat, wie man doch bitte schön die Küche verlässt oder wie man die Spülmaschine einräumt oder egal, die andere Person sieht es anders. Und ich will ihr die Freiheit lassen, dass sie das auch anders tun darf. Also so vom Bewussten her bin ich da ja wirklich großmütig. Aber mein Bauchgefühl sagt, ist eigentlich völliger Schwachsinn, es so zu tun. So wie ich das mache, ist es eigentlich viel besser. Und das ist so das klassische Beispiel von ich weiß es. Und gerade im Alltag, so das ist dieses Küchenbeispiel ist ja so ganz klassisch, aber im Alltag bei unserer Arbeit, beobachtet mal auf eurem Arbeitsplatz am Montag, an wie vielen Dingen ihr hängt, die auf eine bestimmte Art und Weise getan werden müssen. Und wenn jemand anderer sagt, wenn man darüber ins Gespräch kommen kann, stellt man vielleicht fest, ja, man könnte es so machen, könnte es so machen. Interessant, es gibt zwei Arten, die gleiche Sache gut zu tun. Aber wir sind der Meinung, das gibt gar keine andere Art, gut zu tun, sondern nur unsere ist die Art, es gut zu tun. Und das führt natürlich zu ziemlich viel Stress im Leben. Weil diese Menschen, die die Dinge alle anders tun wollen, die umgeben uns ja ständig. Die machen, ich muss ja nur in dieses Zentrum laufen, da habe ich bestimmt gleich fünf Dinge gesehen, die nicht so sind, wie ich meine, dass sie sein sollten. Jo. Und das ist ein spannender Faktor, weil ich sehe das, das sollte nicht so sein. Das ist sozusagen ein minimaler erster Stressfaktor. Ich merke dann so, ist nicht, wie es sein sollte. Gut. Ich kann dann dabei bleiben und kann dann, je nachdem, heute komme ich zu einem Vortrag, denke ich mir, okay, interessiert mich, ist mir egal, soll sein, wie es ist, ist gut. Das heißt, ich habe losgelassen, ich bin da nicht weiter reingegangen. Ich kann dann aber weitermachen. Wenn ich jetzt in eine Teamsitzung gehe und wir besprechen sowieso gerade, wie wir die Sachen hier im Zentrum organisieren, regeln, dann ist es ja ganz wichtig, den anderen zu erklären, warum das unbedingt so sein muss, wie ich das finde, dass das sein soll. Ich überziehe jetzt ein bisschen, also ganz so schlimm bin ich nicht. Ich sehe auch schon ein, also ich wege auch meistens vorher ab, ob das nicht auch anders sein könnte. Aber das sind so die Dinge, denke ich, mit denen wir im Alltag ganz, ganz viel konfrontiert sind. Und häufig laufen die so schnell ab, dass wir sie gar nicht mitkriegen. Oder wir kriegen sie mit und sind dann halt im Clinch mit jemandem. Das rührt auch wieder Gefühle auf und so weiter. Die Energiekosten, die leidvoll sind, die uns vielleicht im Bauch krummeln machen, weil, boah, ist ja jetzt meine Chefin, jetzt muss ich irgendwie das unbedingt so tun, das ist völliger Blödsinn, wie die das haben will. Und dann laufe ich mit diesem Magenkrummeln rum, also das, und das meine ich, der Buddha spricht. Diese Idee, dass ich meine, ich weiß, wie es zu sein hat, die wir ständig in allen möglichen Bereichen mit uns rumtragen, von ziemlich ins tief Unbewusste hinein bis in eine bewusste Regung hinein, die machen uns immer wieder Probleme. Da gibt es immer wieder Reibung, da gibt es Stress in uns, da reg ich mich auf, da komme ich in Konflikt mit meinen Mitmenschen, den kann ich vielleicht noch nicht mal ausagieren richtig oder kann ihn richtig lösen, dann gibt es sozusagen ein Dauerbeziehungsproblem. Das ist der Grund, warum der Buddha ein Problem hat mit diesem Ich. Mit diesem festen Ich, mit diesen festen Vorstellungen, mit diesen festen Identifikationen. Der Buddha hatte überhaupt kein Problem mit, dass er sagt, wir haben ein Ich erleben. Also wir gehen durch die Welt und ich meine Ich erleben. Das Problem ist natürlich, unsere Sprache ist ja auch schon so dualistisch. Es ist schwer auf eine Art und Weise auch auszudrücken, die dieses Ich sozusagen ein bisschen rausnimmt. Aber mit Ich erleben meine ich, ja, ich spüre jetzt, wie sich mein Sitz anfühlt, dass sich da was komisch piekt, dass meine Stimme so leicht ein bisschen belegt ist. Aufgeregt bin ich nicht, ich sehe, das sind viele Leute, es ist angenehm, ich mag das Thema, ich hoffe, euch gefällt es auch. Also das ist alles so, was so zu dem Ich-Erleben gehört. Aber das ist nichts Festes, das kann sich einfach von Moment zu Moment ändern. Und das ist der Hauptaspekt, wenn der Buddha von nicht ich spricht. Und da ich ja aufgezeigt habe und ihr das alle kennt, wie dieses Festhalten an dem Ich eben immer wieder zu Problemen führt, das ist ja eigentlich eine recht lohnende Aufgabe, könnte man sagen, so ein bisschen daran zu arbeiten, so ein bisschen daran zu kratzen, so ein bisschen sich genauer seine eigenen Identifikationen anzugucken. Oder vielleicht einfach direkt im Erleben auch nochmal genauer nachzuspüren. Was hat das wirklich für eine Wirkung, wenn ich auch bloß ganz banal sage, ich spreche, ich halte einen Vortrag, ich schaue euch an? Oder wenn ich einfach sagen würde, da ist ein Sprechen, da ist ein Vortrag,